Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Arbeitsrecht-Podcast der Kanzlei Vanguard. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es vor aller Voraussicht nach auch noch lange bleiben. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen heute über Arbeitsrecht im Gesundheitssektor. Krankenhäuser, große Praxen und auch medizinische Versorgungszentren sind besondere Arbeitsumfelder. Es gelten erstmal dieselben Bedingungen wie in allen anderen Berufen, aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Im Gesundheitssektor muss nämlich der Betrieb völlig unabhängig von allen Verhandlungen und von allen juristischen Fragen weitergehen, damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt ist. Die Kanzlei Vanguard hat in diesem Bereich viele, viele Erfahrungen gesammelt und deshalb jetzt ein Center of Expertise, kurz COE genannt, zum Thema Healthcare gebildet. Was dieses COE leistet und wem es hilft, darüber spreche ich heute mit Christoph Kaul, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Vanguard, und mit Alexander Steven, Rechtsanwalt bei Vanguard. Beide sind Teil dieses COE, also dieses Center of Expertise. Lieber Herr Kaul, ich würde diese theoretischen Ausführungen, die ich jetzt zum Arbeitsrecht im Gesundheitssektor gemacht habe, gerne mal praktisch veranschaulichen. Gibt es einen Fall, der besonders deutlich macht, was arbeitsrechtlich anders ist im Gesundheitssektor als in den anderen Berufszweigen?
Ja, einen solchen Fall gibt es. Zunächst mal ist mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, was Sie schon einleitend gesagt haben. Es geht hier eben um Patienten. Das heißt, in einem Krankenhaus liegen Menschen, die liegen da meist nicht freiwillig. Die sind dort, weil sie sich in einer gesundheitlich meist schwierigen Situation befinden. Und das, finde ich, darf man bei allem, was wir hier heute besprechen und auch eben als Arbeitsrechtler bei der Krankenhausberatung nicht vergessen. Es ist also etwas fundamental anderes, ob jetzt irgendwo ein Produktionsbetrieb nicht läuft oder in einem Dienstleistungsgewerbe vielleicht mal die eine oder andere Präsentation oder was es auch sein mag, irgendwie nicht so richtig funktioniert und einen Tag später rausgeht. Ein Tag später kann im Krankenhaus natürlich ganz gravierende Folgen haben. Das ist erstmal das, was wir uns immer klar machen, wenn wir überhaupt in solche Beratungen hineingehen. Und wir hatten einen Fall, da war es so, da haben sich die Betriebsratsvorsitzende hat sich gestritten mit ihrem Arbeitgeber über eine bestimmte Zahlung. Erstmal soweit nichts Besonderes. Es ging um Betriebsratsvergütung. Da ist wichtig zu wissen, das ist ein sehr ernstes Feld. Da ist man schnell in Strafbarkeiten. Das heißt, da muss man sehr aufpassen und sehr sensibel sozusagen agieren. Und was war jetzt hier das Besondere mit Blick auf die Krankenhäuser? Im ersten Gerichtstermin, wo das Gericht uns auch klar machte, dass unsere Rechtsposition wohl vollkommen daneben sei, und sehr in Richtung der Betriebsratsvorsitzenden argumentiert hatte, saßen teilweise auch Mitglieder des Betriebsrats, aber nicht alle. Im Kammertermin, also in dem Termin, wo es dann am Ende eine Entscheidung gibt, saß das gesamte Gremium.
Ui, viel Publikum für Sie.
Viel Publikum. Und das Spannende an diesem Gremium ist, dort sitzen Ärzte, zum Teil auch leitende Ärzte, dort sitzt Pflegepersonal, dort sitzt Personal aus der Verwaltung, dort sitzen Servicekräfte, Stichwort Hauswirtschaft etc. Also viele, viele unterschiedliche Berufsgruppen, die in einem Krankenhaus eben täglich zusammenarbeiten, sind in diesem Betriebsrat vertreten.
Ich nehme an, die haben dann erwartet, dass man in der Sekunde sie die zweite Niederlage erleiden und abermals vom Gericht erklärt bekommen, was sie alles falsch machen in ihrer Position.
Exakt so war es. Das heißt, die Erwartungshaltung war, jetzt schauen wir uns mal an, wie der Arbeitgeber hier sozusagen schön am Ring oder mit dem Nasenring durch die Manege gezogen wird. Und die Richterin sagte einleitend, dass sie sich im Gütetermin mit ihrer Rechtsauffassung tatsächlich geirrt hatte, was ich so in dieser klaren Form bis dahin noch nie erlebt hatte. Letztlich hatte sie sich wahrscheinlich einfach nicht richtig vorbereitet, aber wie dem auch sei, sie hat das klargestellt und sagte dann recht klar, der Fall kann hier nur zugunsten des Arbeitgebers ausgehen. Es geht nicht anders, wir können auch hier nicht irgendwie ein bisschen verhandeln und ein bisschen zahlen. Es geht nichts, es ist ein gesetzliches Verbot. Der Arbeitgeber hat also gar keinen Handlungsspielraum. Das war genau das, was wir gesagt hatten. Und plötzlich spürten wir, und das war das Spannende, als Arbeitsrechtler ist auch diese Betriebsratsvergütungsfrage interessant, aber das Spannendste war für mich dann, ich merkte, wie hinten im Hintergrund, die sitzen ja dann meist etwas im hinteren Bereich eines Gerichtssaals, wie es im Publikum immer unruhiger wurde und wie die verschiedenen Interessengruppen da jetzt, ich sag's mal, ich spürte schon, da werden jetzt Rückschlüsse draus gezogen. Die überlegen jetzt alle, was heißt das für unsere tägliche Arbeit? Und wir haben, Alexander, das kannst du bestimmt bestätigen, wir haben danach in sehr, sehr vielen Fällen, die wir auf dem Tisch hatten und in vielen Telefonaten gespürt, das war wie so eine Art Blaupause, weil plötzlich alle merkten, okay, der Arbeitgeber hat ja doch nichts falsch gemacht. Ist das Betriebsratsmitglied oder die Betriebsratsvorsitzende speziell, was hat die denn gemacht? Und aus dieser Solidarisierung mit ihr wurde plötzlich ein, mit der wollen wir eigentlich nicht mehr so wirklich was zu tun haben. Und das dann noch unterschiedlich, die aus dem Pflegebereich, sie kam selbst aus dem Pflegebereich, hatten irgendwie noch Verständnis für sie. Die Ärzte haben gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein, da will sich einer aus dem Pflegebereich die Taschen voll machen. Die Verwaltungsmitarbeiter sagten, ja, wir müssen hier nach Recht und Gesetz halten und hatten das Recht und die Betriebswirtschaft etc. im Kopf. Das heißt, es gab völlig unterschiedliche Ansichten auf diesen Fall. Und das hat uns im Nachhinein nochmal gezeigt, wie unglaublich wichtig dieser Fall war für viele, viele weitere Fälle, weil dadurch herrschte so eine gewisse Grundanspannung, weil niemand wollte in der Position dieser Betriebsratsvorsitzenden sein. Das musste auch gar nicht nur mit dem Arbeitsrecht zu tun haben. Wir haben auch gespiegelt bekommen von der Geschäftsführung, das ging auch in anderen Fällen so, wo es vielleicht eher um Finanzierungsfragen geht, die ja im Krankenhaus auch immer eine große Rolle spielen, auch gerade aktuell so Stichwort Krankenhausreform etc., dass immer wieder gesagt wurde, es darf aber nicht so laufen wie damals in diesem Fall. Weil, um das Ganze abzuschließen, was ist noch passiert, kurz bevor es dann ein Urteil gab? Sowohl die Personalleiterin lief weinend aus dem Gerichtssaal, weil sie so angegriffen war, weil sie sich so unter Druck gesetzt fühlte. Sie hatte diesen Druck aus diesen verschiedenen Interessengruppen schon während des ganzen Verfahrens gespürt. Und für die Betriebsratsvorsitzende, die eigentlich nur sagte, aber ihr habt mir doch hier eigentlich nach ihrem Verständnis so eine Zahlung zugesagt und die wollte ich doch jetzt eigentlich nur haben und plötzlich bin ich hier sozusagen in einem ganz schlechten Licht, das Gericht macht mir rechtliche Vorwürfe, das war für sie natürlich auch eine schlimme Situation und sie hat dann auch den Saal verlassen unter Tränen. Und das zeigte diese enorme Emotionalität. Das war so ein Fall, der also letztendlich können wir glaube ich sagen, bis heute immer noch nachwirkt.
Dann haben wir aber letztlich zwei Dinge, die das Ganze besonders machen. Das eine ist tatsächlich der sensible Bereich, weil wir Patientinnen und Patienten haben, so wie Sie es beschrieben haben. Das andere ist, wir haben unglaublich viele Interessengruppen, die alle aber zusammenwirken müssen, also eigentlich alle eine Meinung oder eine Position finden müssen, damit das eben weiterläuft im Sinne der Patientinnen und Patienten. Steven, da würde ich mich gerne mit Ihnen einmal so ein bisschen durch diese verschiedenen Interessengruppen und die Welt des Krankenhauses arbeiten. Fangen wir vielleicht mal bei den Patienten und den Angehörigen an. Können Sie mir da an einem Beispiel mal deutlich machen, wie deren besondere Position ist und wie man die berücksichtigen muss im Alltag?
Ja, das darf man tatsächlich gar nicht unterschätzen, generell in so einem Betrieb von einem Krankenhaus, aber natürlich auch in der arbeitsrechtlichen Beratung, weil auch da gibt es einen Fall, der uns sehr im Kopf geblieben ist, wo auch die Angehörigen und dieses ganze Drumherum, vielleicht auch außerhalb des Krankenhauses, dann schon eine besondere Rolle gespielt hat. Es ging da um einen sehr herben Vorwurf gegen einen Pfleger. Es ging darum, dass bei einem Patienten, der sediert war, der Schmerzmittel benötigte, insbesondere in den Nachtschichten, wo dieser Pfleger Schicht hatte und sich um diesen Patienten gekümmert hatte, dieser Patient halt sehr schlecht sediert war und relativ schlecht aus der Nacht kam und offensichtlich Schmerzen hatte und alle sich die Frage gestellt haben, wie kann das denn sein? Es gibt ein Schema, was der Arzt vorgegeben hat. Die Pfleger davor, vor der Nacht und auch danach haben das Ganze nochmal angewendet und da lief das gut mit der Sedierung, ja. Und in diesen Nächten halt nicht. Und es musste dann erstmal aufgeklärt werden, woran das liegt. Und es hat relativ lange gedauert, bis man verstanden hat, okay, in diesen Nächten, wo dieser eine Pfleger Dienst hatte, hat der Patient offenkundig nicht die Menge an Schmerzmittel bekommen, die er bekommen sollte. Es hat sich dann herausgestellt, dass nämlich in der Kanüle oder in dem, was dann gegeben wurde, ein anderes Mittel verabreicht wurde. Aber das Schmerzmittel nicht im BTM-Schrank war und herausgenommen wurde durch den Pfleger. Er stand dann im Raum, dass der Pfleger sich dieses Schmerzmittel selbst verschafft hat, entweder selbst verabreicht hat, weil auch im Raum stand, dass er vielleicht selbst eine gewisse Abhängigkeit hat, wie auch immer. Aber das führte natürlich dann zu diesen klassischen arbeitsrechtlichen Maßnahmen, die dann kamen, nämlich, dass das irgendwann aufkam, die Personalabteilung involviert wurde, die natürlich uns sofort angerufen hat, meinte, was müssen wir hier machen? Und dann ging es natürlich los mit der Sachverhaltsaufklärung, Verdachtsanhörung, man hat den Pfleger angehört, er hat eine Stellungnahme gemacht und dann ging das Ganze Prozedere weiter, es wurde eine Kündigung ausgesprochen, dann hat man sich vor Gericht wieder gesehen. Aber jetzt natürlich mit der spannenden Frage, was sozusagen besonders dann im Gesundheitssektor im Krankenhaus ist, mit Blick auf die Angehörigen. Die Geschäftsleitung und auch die Personalabteilung hat natürlich auch dann einen sehr großen Fokus auf diesen Fall, weil sich in dem Zusammenhang die Angehörigen eines Morgens dann auch gemeldet hatten. Bei der Stationsleitung gefragt haben, was ist denn mit unserem Vater los? Der macht hier nachts immer so einen schlechten Eindruck, wie kann das sein? Natürlich haben die dann über Umwege mitbekommen, okay, es würde wohl auch an dem Pfleger liegen, irgendwas läuft da schief. Das ist natürlich die Kernaufgabe des Krankenhauses, nicht nur den Patienten, sondern auch den Angehörigen zu vermitteln, die Menschen werden hier so gut es geht, bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen hier behandelt. Und wenn ein Krankenhaus das nicht gewährleisten kann, weil ein Arbeitnehmer, und jetzt sind wir wieder im Arbeitsrecht, Pflichtverstöße begeht, indem er halt sowas macht, wie gerade beschrieben, dann ist das natürlich etwas, was einen besonderen Fokus hat und natürlich auch nachhaltig ein Krankenhaus oder auch den Ruf eines Krankenhauses im Zweifel beschädigen kann. Wenn herauskommt, die Mitarbeiter dort machen da schlimme Dinge und dem Patienten geht es deswegen nicht gut, wie Christoph ja auch eingangs erwähnte, hier geht es nicht darum, dass irgendwie in dem Betrieb eine Schraube in irgendeine Maschine reingedreht werden muss und da macht jemand was nicht richtig, sondern hier geht es darum, dass Schmerzhilfe verabreicht werden müssen. Und so stressig der Job natürlich auch ist als Pfleger oder auch als Arzt generell, das ist auch etwas, was man arbeitsrechtlich auch immer im Fokus haben sollte, die Belastung im Krankenhaus auch für die Belegschaft, nicht nur Ärzte, auch Pflege, auch Verwaltung, das ist, in manchen Fällen haben wir das Gefühl wie so ein Kochtopf, wo so ein Deckel drauf ist und da ist richtig Druck drunter. Unter dieser Drucksituation kann es natürlich auch erheblich zu Arbeitspflichtverletzungen kommen, wo wir dann wiederum eingeschaltet werden. Aber man merkt, es ist in der Hinsicht, also mit Blick auf das Arbeitsrecht und auch die Fälle, schon ein besonderer Sektor, wo man auch diese Hintergründe im Kopf haben sollte, wenn man halt auch arbeitsrechtlich, auch taktisch dann berät, was man in solchen Fällen machen sollte und was nicht als Arbeitgeber.
Ich sehe da jetzt so zwei Positionen. Auf der einen Seite ist es sicherlich für den Pfleger aufgrund dieses Drucks in dem Kessel, wie Sie es gerade beschrieben haben, so, dass man da mehr Erklärungsgründe hat für bestimmtes Fehlverhalten, also mehr Entschuldigungsgründe. Vielleicht auf der anderen Seite eben aufgrund dieses hohen Vertrauens, das die Angehörigen und die Patienten in die Leute haben, natürlich auch mehr Pflichtverstöße hat oder früher Pflichtverstöße hat vielleicht, die zu Kündigung oder Abmahnung oder Ähnlichem führen können. Wie wägt man das dann ab oder wie wägen auch Gerichte das dann nachher ab?
Ja, also man muss natürlich einen gewissen objektiven Maßstab heranziehen. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine Pflichtverletzung geht oder der Verdacht im Raum steht, dann muss man natürlich auch genauso wie in jedem anderen Betrieb, in jeder anderen Branche die arbeitsrechtlichen Schritte einhalten, erstmal eine Verdachtsanhörung beispielsweise machen. Also das heißt, dem Beschuldigten die Möglichkeit geben, sich zu erklären, zu erläutern, den Sachverhalt aufzuklären. Und dann, wenn er das beispielsweise auch kann, also wenn die Informationslage so ist, es liegt nicht an der Person, sondern es gibt andere Umstände, dann natürlich auch nicht beispielsweise aus Druck von außen, wie den Familienangehörigen zu sagen, da gehen wir jetzt trotzdem arbeitsrechtlich zum Äußersten und sprechen eine Kündigung aus, weil wir den Druck verspüren von außen, sondern dass man dann natürlich besonnen die richtigen Schritte wählt, die man in jeder anderen Konstellation auch wählen würde, weil es ist natürlich auch niemandem geholfen, insbesondere mit Blick auf den Fachkräftemangel und allem anderen, was dazu gehört, vielleicht kommen wir da ja gleich nochmal kurz drauf, dass man Kündigungen ausspricht, die arbeitsrechtlich gar nicht halten, das Arbeitsverhältnis belastet, ein eigentlich guter Arzt, Pfleger, wie sonst Mitarbeiter, das Haus verlässt, das Arbeitsverhältnis beendet ist, obwohl vielleicht der Sachverhalt gar nicht die Grundlage dafür war und andererseits diese Kraft eigentlich auch benötigt sein würde in der Zukunft.
Wie ist der Fall ausgegangen? Also wie hat das Gericht dann entschieden?
Das Gericht hat dann nicht entschieden, weil man sich geeinigt hat. Kam zu einem Vergleich, wo die Beendigung geregelt wurde. Natürlich keine Abfindung, weil die Verdachtsmomente schon, sag mal, erdrückend waren, dass das Gericht gesagt hat, hier haben wir gute Gründe davon auszugehen, dass jedenfalls die Verdachtskündigung ausreichen könnte. Aber das Gericht hat es bewusst natürlich offen gehalten und den Raum gelassen, um damit die Parteien sich einigen konnten. Und das haben wir auch gemacht. Und das war dann sozusagen das Ende des Verfahrens.
Ich finde es immer total wichtig, wenn wir jetzt über das Rechtliche sprechen, wie dann so ein Verfahren ausgegangen ist, wenn wir uns nochmal vor Augen führen. Was ist da passiert? Also da geht es einem Patienten schlecht, dann gab es da einen Vorfall, der nicht in Ordnung war. Aber wenn ich das jetzt als Angehöriger mitbekomme, das macht natürlich ganz enorm etwas aus. Wenn ich mir vorstelle, das Krankenhaus sagt mir, ihrem Vater geht es zwar nicht gut, aber er bekommt Schmerzmittel. Und dann hat er jedenfalls keine Schmerzen. Und ich als Angehöriger merke, warum, ich sag mal, stöhnt und schreit er denn die ganze Zeit? Dem geht's nicht gut. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist natürlich auch erstmal schwierig für einen Angehörigen, das kundzutun, weil natürlich jeder von uns kennt sicherlich diese Situation. Da muss man erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt? Dann geht man vielleicht zum Pflegepersonal. Dann sagen die, ist es alles in Ordnung. Oder die sagen, sie müssen mal zum Arzt gehen. Ich verabreiche ja hier nichts. So, dann ist man aber schon in so einer gewissen Position, die vielleicht nicht so schön ist, obwohl man ja selbst als Angehöriger logischerweise nur das Beste für seinen Vater möchte. Da kriegt man vielleicht einen Arzt und dann sagt er, nee, das ist hier alles in Ordnung. Oder man kriegt halt keinen. Also ich finde es total wichtig, sich vor Augen zu führen. Und wir haben ja sicherlich alle die Situation schon mal gehabt, wo wir jemanden, einen lieben Menschen im Krankenhaus besucht haben. Und wenn wir das da beobachten würden, dann ist es natürlich erstmal total schwierig, sozusagen den gesamten Regelungsablauf oder den Kosmos Krankenhaus im Blick zu haben, sondern dir geht es dann einzig und allein um die Frage, was passiert hier gerade mit meinem Vater? Und das kann natürlich auf so einer Station für enorme Unruhe sorgen. Ja, dann merken alle, hier stimmt irgendwas nicht. Und das sorgt dann vielleicht auch im gesamten Ablauf wieder, weil da jetzt ein großes Thema ist, hat dann vielleicht der nächste Patient ein Problem, weil da vielleicht, ich will nicht sagen, das nächste Schlimme passiert, aber vielleicht ist es zumindest etwas zu spät oder, und wenn nur es ist, dass jemand sagt, ich wollte, weiß ich nicht, einen Verbandswechsel haben und ich warte jetzt seit 3 Stunden, was es auch sein mag. Also das hat natürlich immer eine enorme Folge und das, was Alex, was du ja auch angesprochen hattest, das ist natürlich auch irre, was das für Auswirkungen Blick auf den Ruf eines Krankenhauses haben kann. Weil was passiert? Du fährst nach Hause und erzählst deinen Freunden, da stimmt irgendwas nicht, die haben meinen Vater nicht richtig eingestellt und nach einer Zeit verbreitet sich natürlich schnell, geh da bloß nicht hin. Und das muss man halt immer auf dem Schirm haben. Das heißt, da können Kleinigkeiten natürlich eine unheimlich große Wirkung haben.
Heißt aber auch, das Krankenhaus ist natürlich auch gehemmt, dann die normalen arbeitsrechtlichen Schritte zu gehen, weil der Ruf immer beschädigt werden kann. Das macht es dann auch nochmal schwieriger in der Gesamtkonstellation, anders als bei einem anderen Arbeitgeber, der dann sagen würde, hier ist ein Fehlverhalten, wir sprechen eine Kündigung aus oder leiten die Schritte ein, so wie Sie beschrieben haben.
Genau, das kann sein, es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass die Personalabteilung, die Geschäftsführung etwas gehemmt ist, die eigentlich richtigen arbeitsrechtlichen Schritte einzuleiten, weil sie sagt, der Arzt beispielsweise ist elementar wichtig für die Station. Wenn der wegfällt, wir haben keine Bewerbungen, wir haben keine Leute, die nachkommen. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau, die wir hier eingestellt haben. Da drückt man vielleicht dann bei einer Pflichtverletzung, wo man, wenn man nicht im Krankenhauskosmos oder Gesundheitskosmos ist, sagen würde, da sollte man mal über eine Kündigung nachdenken, dann nimmt man vielleicht ein Auge zu. Andererseits kann es aber auch dazu kommen, was Sie gerade angesprochen hatten, dass man gerade durch die Sensibilisierung, durch den Druck von außen, durch die Angehörigen, durch den Ruf, dann doch sagt, Mensch, da müssen wir jetzt was machen. Ein Stück weit egal, ob das jetzt arbeitsrechtlich hält oder nicht, da müssen wir jetzt Fakten schaffen. Aber da sind wir natürlich dann auch mit im Boot bei dieser Entscheidungsfindung, auch bei dieser taktischen Frage, was macht man daraus? Häufig ruft die Personalabteilung dann in solchen Konstellationen an und fragt dann, hier ist der Sachverhalt, was würden Sie sagen? Dann sagen wir, was es rechtlich sein könnte, dürfte, ist die Kündigung wirksam, unwirksam, wie ist das Prozessrisiko? Andererseits, was bedeutet das, wenn wir alle Register ziehen, wenn wir sie nicht ziehen, wo ist das Risiko? Das geht manchmal über das Arbeitsrecht sogar hinaus. Das ist dann auch das Spannende und eigentlich auch das, was es auch ausmacht, in dieser Branche zu beraten, weil es halt diese Einflüsse gibt, auch diese taktischen Erwägungen, die es in mancher anderer Branche nicht so gibt.
Ein Aspekt, den ich in dem Zusammenhang auch gelernt habe, Herr Kaul, Sie haben ja schon über Betriebsräte gesprochen. Dass es die da gibt, war für mich nicht neu, aber dass jeder Dienstplan zustimmungspflichtig ist. Das heißt, man hat eigentlich so jetzt, zumindest in meiner laienhaften Vorstellung, jeden Monat eine sehr heiße Phase, wo man nicht nur guckt, dass man eben alle Schichten irgendwie besetzt, sondern eben auch noch der Betriebsrat dem zustimmt und man im Zweifel keine Zustimmung hat und trotzdem ja am ersten eines Monats weiterhin die Patientinnen und Patienten versorgen muss. Ist diese Vorstellung richtig, dass das ein heißer Tanz ist?
Ja, das ist ein heißer Tanz. Sie haben aber die Folge, immer was rauskommen muss, was gar nicht anders geht, auch schon genannt, nämlich es muss am nächsten ersten Personal da sein und es muss gearbeitet werden. Das heißt, ein gewisser Pragmatismus ist immer erforderlich. Ich sag mal, sonst kann so ein Krankenhaus gar nicht funktionieren, weil es ist natürlich undenkbar, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier vielleicht noch nicht die Zustimmung des Betriebsrats, wir haben die Mitbestimmung noch nicht korrekt eingehalten oder es gab noch mal eine Änderung. Man muss sich ja nur vorstellen, es melden sich plötzlich 5 Leute krank. Schon habe ich ein Riesenthema auf Station 3b. Was mache ich denn da jetzt? Und schon sagt der Betriebsrat, no, dann machen wir auch erstmal nicht die Zustimmung für 3a. Trotzdem muss am nächsten ersten natürlich alles weiterlaufen, weil ich kann ja nicht sagen, es versorgt jetzt mal niemand die Patienten.
Bis zum 15., bis wir die Zustimmung haben.
Ganz genau. Da kommt eben zum Ausdruck, was zeigt, was im Hintergrund auch im Verwaltungsbereich in so einem Krankenhaus alles abläuft. Und wenn man Sie sich dann vorstellen, dass Sie in einem Betriebsrat völlig unterschiedliche Interessengruppen haben, Pfleger, Ärzte, Verwaltung, Service, dann ist das natürlich nicht so ganz einfach, da immer mit Blick auf einen Dienstplan, den Pfleger jetzt enorm betreffen, Ärzte auch, aber nicht ganz so sehr, den aber jetzt vielleicht Hauswirtschafter gar nicht so wahnsinnig interessieren, da immer grünes Licht zu bekommen. Deswegen nochmal, Pragmatismus ist an der Stelle gefragt, aber der Dienstplan steht für mich mehr oder weniger exemplarisch für überhaupt eine sehr starke Regulatorik im Krankenhaus. Es gibt häufig Tarifverträge, es gibt sehr, sehr viele Betriebsvereinbarungen, eben Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat auf betrieblicher Ebene. Es gibt natürlich unglaublich viele Gesetze und Verordnungen. Ein Riesenthema ist immer die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Das heißt, der Gesetzgeber gibt vor, auf wie viele Menschen musst du, einfach gesagt, wie viel Personal musst du haben in der Pflege für bestimmte Anzahl von Patienten etc. Und das alles einzuhalten, das ist schon enorm. Und da ergeben sich natürlich viele Mitbestimmungsrechte. Was ja auch erstmal in Ordnung ist, weil wenn ich es natürlich Hand in Hand mit dem Betriebsrat gut lösen kann, sorgt das natürlich für eine große Akzeptanz, dann auch wiederum als positive Strahlung sozusagen in die verschiedenen Interessengruppen. Aber einfach ist es nicht und es ist vollkommen klar, es muss immer weiterlaufen. Es gibt in einem Krankenhaus nicht die Phase, auch nicht Weihnachten, auch nicht eine Silvester oder wann es sein mag, dass niemand da ist. Es ist jederzeit 24/7 müssen alle funktionieren.
Was ist denn, wenn diese Zustimmung gar nicht erfolgt? Also Sie haben den Pragmatismus beschrieben. Ich weiß, also am ersten passiert was. Es wird dieser Dienstplan umgesetzt, egal ob die Zustimmung da ist oder nicht. Aber was ist, wenn diese Zustimmung dauerhaft ausbleibt? Also welche rechtlichen Konsequenzen hat das?
Also dann kann man ganz streng genommen bis hin zu Unterlassungen, könnte der Betriebsrat dann gehen. Das kommt in der Praxis, jedenfalls in unserer Beratung, aber ehrlich gesagt kaum vor. Vielleicht mag das auch ein bisschen an unserem Beratungsstil liegen, dass wir da schon immer recht schnell zu einvernehmlichen Lösungen kommen. Denn das beobachten wir in vielen Einigungsstellen, die wir an solchen Dienstplänen immer wieder mit sozusagen beraten oder da auf Arbeitgeberseite tätig sind. Wenn die Parteien dann nochmal hören, um was es eigentlich geht, ob wir das dann als außenstehende Anwälte sozusagen formulieren oder der jeweilige oder diejenige, die der Einigungsstelle vorsteht. Es geht halt um Patienten, es geht um Menschenleben. Und bei aller Problematik, ob jetzt die Station, ich bleibe nochmal in dem Beispiel 3b oder 3a, so rum besetzt ist, am Ende muss sie besetzt sein. Das heißt, da tritt das Recht in meinen Augen immer sehr weit zurück. Weil in dem Moment, wo man sagen würde, stellt euch vor, eure Angehörigen sitzen da, lieber Betriebsrat, deine Mutter soll am ersten operiert werden, dann wird es vielleicht nicht. Und nur diesen Gedanken mal weitergesponnen, führt dann häufig dazu, dass wir da zu Einigungen kommen. Aber es kann da rein theoretisch, also kann der Fall eintreten, dass sozusagen mitbestimmungswidrige Dienstpläne vorliegen. Merkt kein Patient, trotzdem wird normal gearbeitet. Das gibt es. Und das zeigt eben nochmal, wie wichtig es ist, dass man eben auch zum Betriebsrat ein einigermaßen gutes Verhältnis hat, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit funktioniert. Weil man ansonsten natürlich ständig, um wieder das Bild zu nehmen, des Kessels und des Drucks, sonst wird der Druck halt immer, immer höher und kann jederzeit explodieren.
Herr Steffen, wir haben jetzt gelernt, welche große Rolle der Betriebsrat in einem Krankenhaus spielt und welche mächtige Position der auch innehat. Ich habe von Ihnen im Vorfeld eine Besonderheit erfahren, nämlich, dass das Ganze nochmal eine andere Dimension gewinnen kann, wenn es um Betriebsratswahlen geht. Und Sie haben es tatsächlich in einem Fall erlebt, dass eine Betriebsratswahl abgebrochen werden musste, kurz vor der Wahl. Was ist da genau passiert?
Genau, das war ja auch ein wirklich spannender Fall. Also Arbeitsrecht, das haben wir jetzt auch nicht jeden Tag. Das war unmittelbar nach den Betriebsratswahlen 2022. War es so, also wir bewegen uns sozusagen wieder im Gesundheitskosmos. Es war eine Servicegesellschaft eines großen Krankenhauses und da gab es viele verschiedene Mitarbeiter, die da beschäftigt waren. Also aus dem Bereich Hauswirtschaft, aus dem Bereich Reinigung, aus dem Bereich Verwaltung, der Betrieb des Kiosks. Also was, also alles, was mit dem Service für so ein Krankenhaus zu tun hat. Und seit Jahr und Tag gab es da zwei Betriebsräte für unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern, unterschiedliche Leitungen, unterschiedliche Personalleitungen und dergleichen. Und es gab vor der Wahl, also irgendwie zwei Jahre vorher oder so, gab es auch mal Betriebsübergänge und viele rechtliche Fragen, betriebsverfassungsrechtliche Art. Und da kam nie die Frage auf, ist es jetzt ein Betrieb, sind das zwei Betriebe? Es war irgendwie für alle klar, das sind zwei Betriebe. Die Betriebsräte waren damit d'accord, die Geschäftsleitung war damit d'accord, der Konzern war damit d'accord. Unmittelbar vor der Betriebsratswahl hat sich dann der Betriebsrat für den größeren Teil der Mitarbeiter entschieden. Für die nächste Legislatur sind wir für alle hier zuständig. Das war deren Mantra, was die dann auch rechtlich vorgetragen haben vor Gericht. Sie haben sich nämlich dafür entschieden, einen Wahlvorstand zu gründen und eine Wahl einzuleiten für das gesamte Unternehmen und wollten damit den kleineren Betriebsrat ausboten. Das war unsere Lesart. Der Arbeitgeber, den wir vertreten haben, hatte da überhaupt gar kein Interesse dran. Sowohl aus rechtlicher Sicht, weil er gesagt hat, das sehen wir nicht, dass das jetzt irgendwie nur ein großer Betriebsrat ist und weil damit natürlich auch die Akzeptanz und auch die Mitbestimmung der Mitarbeiter aus dem kleineren Betrieb dann natürlich auch unterminiert werden könnten. Und das führt zu ganz, ganz viel Unruhe in der Belegschaft, was der Arbeitgeber natürlich auch nicht wollte. Denn nochmals, wir sind im Bereich Krankenhaus, auch die Service-Mitarbeiter, die Service-Gesellschaften haben da einen sehr elementaren Beitrag dazu, dass so ein Krankenhaus läuft, weil das war auch zur Zeit der Corona-Phase. Das heißt, dieses Thema Hygiene, Reinigung war ein Riesenthema und da war auch klar, wenn gewisse Stationen nicht so gereinigt und hygienisch hergerichtet werden jeden Morgen, dann kann die Station nicht aufgemacht werden. Also man darf dann auch nicht vergessen, dass es dann nicht nur die Ärzte, die Chefärzte und vielleicht das Pflegepersonal sind, die so einen Laden am Laufen halten, aber natürlich auch Reinigungsmitarbeiter, Hausmeister, dieses ganze Thema auch funktionieren müssen, damit der Betrieb aufrechterhalten wird. Naja, und es führte dann so weit, dass wir uns per einstweiligen Verfügungen und mehreren Gerichtsverfahren bis in die zweite Instanz darüber gestritten haben, ob das jetzt richtig ist, dass nur ein Betriebsrat gewählt wird oder zwei. Und wir haben interessanterweise, Christoph kann sich da auch noch sehr gut dran erinnern, er war ja auch mittendrin in der ersten Instanz, die Entscheidung bekommen des Arbeitsgerichts, dass wir unterliegen würden und der Wahlvorstand für das gesamte Unternehmen sich da konstituieren darf. Was für den Arbeitgeber riesige praktische Fragen hervorgerufen hat, denn wenn diese Wahl durchgeht und wir plötzlich einen, ich nenne es jetzt mal, großen Betriebsrat haben für alle, dann existiert aber immer noch der auch schon kurz vorher gewählte Betriebsrat für diesen kleinen Teil. Und an wen soll sich der Arbeitgeber dann wenden? Bei einer Einstellung zum Beispiel oder bei einer Versetzung oder bei einer Kündigung, bei all diesen ganzen mitbestimmungsrechtlichen Themen. Das heißt, der Arbeitgeber wusste gar nicht, was geht hier ab? Also an wen soll ich mich denn jetzt wenden? Jetzt habe ich hier plötzlich zwei Betriebsräte für den einen Mitarbeiter. Also rechtlich geht das nicht. Und die haben uns gefragt, habt ihr das schon mal gehabt? Und dann haben wir gesagt, nö, das ist nullo, also hatten wir vorher noch nicht. Natürlich haben wir das dann auch in zweiter Instanz angegriffen. Das Landesarbeitsgericht, was dann zuständig war, hat dann auch sehr schnell terminiert. Das war dann auch ganz besonders, auch gerade vor Arbeitsgerichten generell. In der Gerichtsbarkeit geht es ja häufig nicht so ganz so zackig zu, aber da hatten wir dann Beschwerde eingelegt, glaube ich, das war an dem Donnerstagabend und dann ging am nächsten Montag, sollte dann, glaube ich, schon der Termin sein. Das heißt, dann übers Wochenende haben wir das natürlich dann alles fein säuberlich vorbereitet und sozusagen alle Argumente zusammengesucht, die wir da vorbringen konnten und waren dann am Ende auch erfolgreich, sodass der Versuch, einen großen Betriebsrat zu gründen, dann dadurch abgebrochen werden musste, weil das LAG zu unseren Gunsten entschieden hatte. Das war natürlich eine super Sache, auch für den Arbeitgeber, weil er dann wiederum Klarheit hatte und auch, ich nenne es jetzt mal innenpolitisch, die ganzen Protagonisten, die dabei sind, Betriebsratsvorsitzende, Geschäftsführung, Konzernleitung, da dann unsererseits happy waren und dann auch klar war, wo die Grenzen der Zuständigkeiten der jeweiligen Betriebsräte waren. Am Ende des Tages war das ein ganz, ganz langes Verfahren, viele Verfahren, die sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen haben, um im Grunde am Ende den Status quo aufrechtzuerhalten, nämlich diese zwei Betriebsräte. Aber das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her und ich habe letztens noch mit der Personalerin gesprochen und sie meinte, es ist eine wunderbare Ruhe eingekehrt.
Gott sei Dank. Dann weiß man auch, warum man all das auf sich genommen hat.
So ist es. Ich erinnere mich auch noch gut an dieses Wochenende. Es wurde innerhalb von wenigen Tagen terminiert, weil wir dachten schon, was uns passieren kann, ist, dass das Landesarbeitsgericht einfach erst einen Termin einstellt, wenn die Wahl schon gelaufen ist. Das heißt noch nicht, dass der Betriebsrat dann schon konstituiert hat, aber wenn zumindest ganz praktisch gesehen die Wähler und Wählerinnen an der Wahlurne standen. Und wenn das natürlich passiert und dann denken die, das gab es aber jetzt irgendwie doch nicht, das fällt auch immer auf den Arbeitgeber zurück, weil du dich irgendwie fragst, was machen wir denn hier eigentlich? Auch wenn natürlich der Betriebsrat das Ganze organisiert, aber das war schon heikel, deswegen war es sehr, sehr gut da vom Landesarbeitsgericht, dass die so schnell terminiert hatten. Und ich finde, wenn man sich nochmal diese Situation vor Augen führt, nehmen wir nochmal den Dienstplan. Du musst jetzt einen Dienstplan gestalten und hast jetzt 2 Betriebsräte. Also das geht rechtlich nicht. Das war uns auch eigentlich klar. Das kann nicht das Ergebnis sein. Nur das Arbeitsgericht sagte das recht deutlich und da stand, ich erinnere mich noch genau, das war einer der letzten Sätze in den Entscheidungsgründen, das habe der Arbeitgeber hinzunehmen. Was heißt das denn jetzt? Wo gehe ich hin, wie du schon gerade sagtest, Alex? Vor allen Dingen mit der Folge, das muss man dazu noch sagen, das war persönliche Motivation natürlich, warum man plötzlich da einen großen Betriebsrat haben wollte. Da ging es also nicht um abstrakte, interessante, vielleicht für Juristen interessante betriebsverfassungsrechtliche Fragen, haben wir jetzt einen großen Betrieb oder 2 kleinere, sondern da waren persönliche Interessen natürlich dahinter. Und das hat man dann als Scheingefecht genommen, ha, wir machen die jetzt mal platt, wir machen jetzt einen großen Betriebsrat. Das führt natürlich dazu, wenn ich das mal kurz nur als Gedankenexperiment, wenn wir uns das vor Augen führen, glücklicherweise hatten wir sehr schnell diese Entscheidung, sodass beim nächsten Dienstplan das Ding schon wieder vom Tisch war. Aber das hätte dazu geführt, ich gehe mit dem Betriebsrat zu 2 verschiedenen Gremien und es war völlig klar, wenn das eine ja sagt, das andere nein.
Das ist wie mit Eltern dann, ne? Das ist so, wie genau, sie gehen entweder zum Vater oder zur Mutter, je nachdem, wer zustimmt.
Aber damit war natürlich auch sowieso ein untragbarer Zustand, aber gerade auch mit Blick auf die Mitarbeiter, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als einfache Pflegekraft, einfach damit meine ich nicht Betriebsratsmitglied, sage, Mensch, mir passt irgendwie mein Dienst im nächsten Monat nicht so, ich würde das gerne beim Betriebsrat platzieren und dann erfahre ich ja, der eine hat Nein gesagt und der andere hat Ja gesagt. Das sorgt halt für eine Konfusion auf allen Ebenen und deswegen war es an dieser Stelle so unglaublich wichtig, dass wir da nach einem harten Wochenende sozusagen diese Entscheidung bekommen haben und aus heutiger Sicht, und das ist ja das Gute, es ist Ruhe und es ist befriedet.
Steven, Sie haben schon ein paar Mal das Thema Fachkräftemangel angesprochen und ich weiß aus anderen Podcasts, die wir hier aufgenommen haben, das Thema International Recruiting, Beratung ist auch ein Thema von Vanguard. Kommt das hier in dem Bereich auch zum Tragen? Also können Sie auch helfen, Fachkräfte zu finden und was machen Krankenhäuser, um gegen diesen Fachkräftemangel anzutreten?
Das ist ganz spannend, weil der Fachkräftemangel alle Branchen natürlich betrifft, nicht nur den Gesundheitssektor, nicht nur Krankenhäuser, aber dort schlägt es ganz stark ein, nämlich auch deswegen, weil, wir hatten es jetzt schon mehrfach gesagt, so ein Betrieb am Laufen gehalten werden muss, man Menschen braucht, die gewisse Ausbildung halt einfach haben und der Laden nicht läuft, wenn man da nicht genügend Ärzte hat oder genügend Pflegepersonal. Und Krankenhäuser müssen ganz schön kreativ werden, um Fachkräfte zu finden in dem Bereich. Man mag sich das fast gar nicht vorstellen, aber es gibt große Krankenhäuser, auch Mandanten von uns, die zu Messen fahren, in Osteuropa beispielsweise, nach Prag, nach Bratislava, nach sonst wohin, große Medizinermessen, wo da halt Krankenhäuser nach Fachkräften suchen, nach Medizinern suchen, weil es halt in Deutschland oder auch um Deutschland herum sonst irgendwie keine gibt. Und das ist für die eine ganz brenzlige Situation. Und da spielt dieses Thema International Recruiting eine große Rolle, denn das vereint quasi Arbeitsrecht und Aufenthaltsrecht, weil natürlich Mandanten uns auch fragen, wie mache ich das denn jetzt arbeitsrechtlich und aufenthaltsrechtlich sauber? Wie schaffe ich das denn, wenn ich jetzt einen Arzt gefunden habe auf einer Messe irgendwo in einem europäischen Land und der hat sogar Lust und ist gewillt, hier nach Deutschland zu kommen, um hier als Arzt zu arbeiten? Dann denkt man erstmal, super, Haken hinter und da ist die Fachkraft, aber dann kann man sich fast gar nicht ausmalen, was es es dann für juristische Hürden gibt, die man nehmen muss, um das auch wirksam und rechtlich hinzubekommen. Das sind Visa-Fragen, das sind aufenthaltsrechtliche Fragen, das sind arbeitsrechtliche Fragen. Und da merken wir, dass im Bereich Gesundheitssektor die Nachfrage oder der Beratungsbedarf sehr, sehr hoch ist. Es gibt Neuerungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die jetzt auch 2024 kommen, jetzt im März und auch im Juni. Es gibt die sogenannte Chancenkarte, das hört man ja vielleicht auch häufiger mal in den Medien, nach dem kanadischen Modell, wo es darum geht, dass Menschen mit weniger bürokratischem Aufwand hier nach Deutschland kommen können, ohne festen Arbeitsvertrag, um dann hier vor Ort für eine gewisse Zeit einen Arbeitsplatz zu suchen, was natürlich für Arbeitgeber super ist, weil dann der Bewerberpool in Deutschland natürlich größer wird. Das ist die Hoffnung der Gesetzgeber und auch die Wirtschaft an diesen Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hat. Und da gibt es auch viele Krankenhäuser, die hoffen, dass hierdurch vielleicht auch Mediziner, Pflegepersonal hier leichter nach Deutschland kommen können, leichter im Sinne von mit weniger bürokratischem Aufwand, Verwaltungsaufwand, um dann hier eine Stelle zu finden. Weil eins ist klar, auch Krankenhäuser werden nicht drum rumkommen, international zu rekrutieren, um auch ehrlicherweise wettbewerbsfähig zu bleiben und auch ihren Versorgungsauftrag aufrechterhalten zu können.
Das heißt, wir haben hier letztlich zwei COEs, die zusammenarbeiten, nämlich einmal das COE Healthcare und das andere ist das Center of Expertise zum Thema International Recruiting, das es bei Ihnen in der Kanzlei auch gibt.
Ganz genau, ganz richtig. Es sind zwei COEs, die aber gerade in dem Bereich und insbesondere mit Blick auf die Krankenhäuser, die dieses Riesenproblem haben, wirklich Hand in Hand gehen. Und da können wir dann auch, wenn die Frage kommt, Personalabteilung oder Geschäftsführung eines Krankenhauses, dann haben wir sofort sozusagen die Experten hier vor Ort, die Leute, die sich auskennen, die neuen Gesetzessituationen kennen, die neue Rechtsprechung kennen und wissen dann, was zu tun ist.
Ja, dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für die Reise, die wir jetzt durch die Welt des Krankenhauses gemacht haben. Bevor ich mich endgültig von Ihnen verabschiede, würde ich gerne unsere letzte Rubrik, die unsere Hörerinnen und Hörer kennen, nämlich 60 Sekunden zum Mitnehmen mit Ihnen besprechen. Es gibt von Ihnen beiden jeweils einen Tipp, welchen Aspekt aus dem heute Besprochenen man sich besonders gut merken sollte. Herr Kaul, ich fange mit Ihnen an. Was empfehlen Sie unseren Hörerinnen und Hörern?
Meine Empfehlung ist dahingehend, sich immer wieder klarzumachen, ein Krankenhaus läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Es gibt immer wieder kritische Situationen, die sogar über Leben und Tod entscheiden können. Es gibt vollkommen unterschiedliche Berufsgruppen. Es gibt eine starke Regulatorik. Es gibt gleichzeitig natürlich wirtschaftlichen Druck. Und all das müssen sich jedenfalls Berater im Arbeitsrecht immer wieder vor Augen führen, wenn wir Fälle im Krankenhaus auf den Tisch haben und mit diesen Fällen umgehen. Weil ohne diese Gedanken geht's nicht.
Herr Steven, was sind Ihre Tipps?
Also mein Tipp ist, was wir gerade angesprochen hatten, nämlich die Frage, wie es ein Krankenhaus schafft, nachhaltig auch Personal zu binden und zu halten. Es muss den Spagat schaffen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, aber auf der anderen Seite auch alle Regeln zu befolgen und den Versorgungsauftrag auch ernst zu nehmen und auch durchführen zu können. Dafür bedarf es kreativer Lösungen, sei es bei der Rekrutierung beispielsweise aus dem Ausland und allen arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Fragen, die damit einhergehen. Aber auf der anderen Seite auch kreative Lösungen im Miteinander der Betriebsparteien. Wir haben ja häufiger darüber gesprochen, Konflikte haben zwischen Betriebsrat auf der einen Seite und Personalabteilung, Geschäftsführung auf der anderen Seite. Christoph sagte es so schön, tritt das Recht oder muss das Recht manchmal ein Stück weit zurücktreten, sodass unserer Erfahrung nach, und so ist auch unser Beratungsansatz, es manchmal sinnvoll ist, nicht die kleinste juristische Diskussion im Klein-Klein zu führen, sondern tatsächlich zu überlegen, wie man eine Lösung herbekommt, auch wenn das vielleicht ein etwas, ich nenne es mal kreativer oder unorthodoxer rechtlicher Weg ist.
Ja, dann möchte ich auch noch einige hoffentlich ebenso hilfreiche Hinweise geben. Zum einen möchte ich auf die Homepage der Kanzlei, also auf vanguard.de hinweisen. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Themen und darunter findet man dann eben auch den Bereich Healthcare. Außerdem gibt es natürlich Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts und alle Folgen unseres Podcasts. Die zweite gute Möglichkeit, mehr zum Thema zu erfahren und auch in Kontakt mit meinen beiden Gesprächspartnern zu kommen, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Damit sind wir endgültig am Ende dieser Folge von Vanguard spricht angekommen. Ich danke ganz herzlich Ihnen beiden, meinen beiden Gesprächspartnern und Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw sowie allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.